Liebe Schwestern, liebe Brüder, vor 500 Jahren, zur Zeit der Reformation, lebte ein Mann mit dem Namen Michael Stiefel. Hat mal jemand gehört? Michael Stiefel war Theologe und Mathematiker. Vor der Reformation war er Augustinermönch und Priester. Nach der Reformation, der er sich verbunden fühlte, wurde er evangelischer Prediger. Sein Interesse für die Bibel und für Zahlen brachten ihn dazu, biblische Texte und Buchstaben mathematisch zu deuten. Und so kam er zu dem sicheren Ergebnis, am 19. Oktober 1533, am frühen Morgen, wird das Weltende sein. Luther beschwor ihn, diese Vorstellung nicht weiter zu verbreiten. Aber Stiefel ließ sich nicht davon abbringen. Er verkündigte das Datum des Weltuntergangs. Bauern stellten ihre Arbeit ein. Menschen gaben ihre Besitztümer auf. Stiefel selbst verschenkte seine Bücher. Und am Morgen des 19. Oktober 1533 standen sie da und nun, die Welt blieb bestehen. Stiefel kam in Haft, mehr zu seinem eigenen Schutz als zur Strafe. Nach der kurzen Haft ging er nicht in seine Gemeinde zurück. Das wäre ihm auch nicht gut bekommen. Später wurde er übrigens der erste Professor für Mathematik in Jena, aber das nur am Rande. Warum erzähle ich euch von Michael Stiefel? Nun, er ist einer von vielen Menschen, die geglaubt haben, sie könnten das Ende der Welt voraussagen. Manche mit genauem Datum und Zeitangabe, andere nicht ganz so genau, aber in dem sicheren Wissen, es dauert nicht mehr lange und Jesus kommt wieder, unsere Erde ist an ihr Ende gelangt. Wir leben in der Endzeit. Wie viele von euch haben das schon jemanden sagen hören? Ich habe das schon sehr oft gehört. Haben allerdings auch sehr viele Menschen vor uns schon sehr oft gehört über die letzten 2000 Jahre. Lassen sich auch viele Beispiele finden, warum Menschen das gehört haben. Schreckliche Kriege, Naturkatastrophen, die Pest im 14. Jahrhundert, an der die Hälfte von Europa zugrunde gegangen ist, der Bevölkerung. Immer wieder haben die Menschen gedacht, jetzt aber wirklich. Jetzt ist Endzeit. Alle Zeichen deuten darauf hin. Von Zeichen haben wir auch in der Lesung aus dem Neuen Testament gehört. Und auch diese Zeichen wurden und werden herangezogen, um die jeweilige Zeit als Endzeit zu deuten. Nun, was jetzt? Seit 2000 Jahren immer wieder Menschen, die sich ganz sicher waren. Jetzt ist die Endzeit. Hat Jesus gemeint, wir wüssten durch das, was er gesagt hat, genau, wann er wiederkommt? Wahrscheinlich nicht. Jesus sagt auch nicht, genau so wird es passieren, sondern er sagt, wenn eure Welt ins Wanken gerät, so fühlt sich das an. Eine Beschreibung von Erfahrungen, die meisten von uns wohl nur zu gut kennen. So fühlt es sich an. Die Kriege, bei denen man nicht weiß, wie sie enden sollen. Die klimatischen Bedingungen, die sich verändern mit all den furchtbaren Auswirkungen. Die gesellschaftliche Polarisierung, der um sich greifende Populismus. So fühlt es sich an, wie Tosen und Brausen des Meeres, ein Himmel, der ins Wanken gerät. Und nicht nur im großen gesellschaftlichen Kontext fühlt es sich so an, auch im persönlichen Leben kennen wir das bestimmt gut. Die Sorge, die Kinder, oder um die Eltern. Krankheiten, der Verlust der Arbeitsstelle, Unsicherheiten. Wir erleben es, wovon Jesus geredet hat. Tosen, Brausen, Wanken. Keine Kontrolle ist möglich. Genau das ist es, was Jesus zeigen möchte. Er möchte sagen, das ist euch doch bekannt. Ihr kennt das doch. Und wir merken, etwas in uns gerät ins Schwingen. Wir sagen, ja, ich kenne das. Aber das Schöne ist, Jesus bleibt nicht dabei stehen bei dem, was er sagt. Er sagt nicht, so fühlt es sich an und, liebe Leute, es wird alles noch viel schlimmer. Sondern er sagt, seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Mitten hinein in die Erschütterungen spricht er das. Erlösung. Ein Wort, finde ich, dass es schwierig ist, zu verstehen, was bedeutet denn Erlösung? Hoffnung auf ein Leben bei Gott nach dem Ende unseres jeweiligen irdischen Lebens, nach dem Ende unserer Erde, von dem wir eben bloß nicht wissen, wann es sein wird. Ich würde es schade finden, wenn sich Erlösung nur darauf bezieht, nur auf das Leben nach dem Tod. Für mich ist Erlösung ein Wort, das sich schon jetzt und hier in unserem Leben zeigt. Vielleicht könnte man sagen, Erlösung, das heißt, Gott lässt nicht los, was zu ihm gehört. Weder jetzt noch dann. Und immer wieder ist das zu spüren, diese Erlösung. Gott lässt nicht los. Er lässt uns nicht los. Und wenn wir diese Bedeutung schon ein bisschen greifen können, dann merken wir und können darauf vertrauen, die Dunkelheit, das Chaos, das Tosen, Brausen, Beben, das ist nicht das Letzte und hat nicht das letzte Wort. Weil Gott unterwegs ist zu uns kommt, uns seine Hand hinhält. Mir gefällt das, dass es heißt, die Erlösung naht. Gott kommt zu uns. Mir gefällt die Richtung, weil sie mir den Druck nimmt. Den Druck, selber machen zu müssen, da irgendwie hinzugelangen, selber stark zu sein, doch wieder alles unter Kontrolle zu bekommen, egal wie sehr es tost und braust. Sondern mich hinzustellen, dem entgegenzusehen, der kommt, in dem Wissen, er, der macht, dass alles gut wird. Er ist auf dem Weg zu mir. Das ist das, was ich tun kann. Und ihn darum bitten, dass er mir das Vertrauen schenkt. Auch wenn die Welt um mich herum so in Unruhe geraten ist. Mitten hinein in diese großen Bilder vom Meer und vom Himmel, da macht Jesus dann noch etwas, was ich sehr schön finde. Er nimmt auf einmal noch etwas ganz Kleines und stellt dem das gegenüber. Er erzählt vom Feigenbaum, der kleine Blätter bekommt, sodass die Menschen, die das sehen, wissen, ja, der Sommer kommt. Ein ganz kleines Zeichen, ein kleines Knospen, erstmal das Dickwerden der Knospe, wo man noch gar kein Grün sieht. Aber ja, wir schauen hin und wissen, der Sommer kommt. Ein kleines Zeichen mit einer großen Botschaft. Auch das ist ein Wechsel der Perspektive. Nicht nur das Erheben des Hauptes, sondern auch noch der Wechsel. Seht nicht auf das, was zerbricht, was tost und braust und ins Wanken gerät, sondern seht auch auf das, was wächst. Seht auf die kleinen Knospen, sodass ihr sehen könnt, die Zukunft Gottes ist schon dabei, Gestalt anzunehmen. Schaut genau hin, was könnt ihr sehen? Wo sehen wir denn schon Zeichen der Hoffnung? Ich gebe jetzt nicht meine Antworten, ich gebe euch die Frage mit, die nächste Woche. Wo seht ihr kleine Zeichen der Hoffnung? Etwas, das wächst, wir sehen können, hier zeigt sich etwas. Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium vom Weltende, das in der Adventszeit ja eigentlich so schön gemütlich sein soll. Aber ihr habt ja die Antependien dahängen in der Fastenfarbe. Ihr wisst, Advent ist eine Fastenzeit. Eine Vorbereitungszeit, eine Zeit, in der wir uns in Wachsamkeit üben, so wie es auch Jesu Worte von uns fordern. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt, auch wenn wir auch manchmal versucht sind zu denken, aber jetzt wirklich. Wir wissen es nicht, aber wir warten. Auch wenn wir nicht wissen, welches Datum. Und wir warten nicht passiv, sondern aktiv. Wir sind aufmerksam für das, was wir sehen. Wir suchen Gott im Gebet und in der Stille, im Lesen und Hören des Wortes Gottes. Und wir zünden Kerzen an. Nicht nur, damit es schön heimelig und gemütlich ist, sondern um zu sagen, ein kleines Licht widerspricht der Finsternis. Und dieses kleine Licht in der Finsternis ist ein Zeichen dafür. Gott kommt uns entgegen. Auch wenn wir es manchmal kaum spüren und sehen. Aber wir üben uns darin, eben diese kleinen Zeichen zu suchen und zu sehen. Wir üben uns darin, uns nicht niederdrücken zu lassen von dem, was uns persönlich geschieht, von dem, was im Großen geschieht, sondern wir halten den Kopf hoch, schauen dem entgegen, der kommt und der Erlösung bringt. Ja, ihr Lieben, Jesu Worte sind keine genaue Prognose für die Zukunft. Sie fordern uns nicht auf, nachzurechnen, wann nun Jesus wiederkommt. Aber Jesu Worte rufen uns zur Hoffnung. Sie rufen uns zum Widerstand gegen die Angst. Sie sind eine Einladung zu einer aufrechten Haltung. In einer Welt, die ins Wanken gerät, spricht Jesus uns zu. Erhebt eure Häupter. Vertraut auf das Licht, das kommt. Seht auf das, was wächst. Denn eure Erlösung naht. Amen.